Du er ja älter geworden und schaust blendend aus. Ne? Also, das musst du jetzt einfach noch raus. Das musst du jetzt noch raus. Also, ihr Lieben, ich fand den Text teilweise ein wenig schwer. Der ist aus der Basisbibel. Jetzt mal Frage, wer kennt Basisbibel? Hände hoch, 1, 2, 3. Ich jetzt auch, 4. Also ich lese das mal vor, das ist aus Jakobus 2, 14 bis 26. Was hilft es, meine Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber keine Taten? Kann dieser Glaube ihn etwa retten? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Hunger leidet und jemand zu ihnen sagt, geh hin in Frieden, wärmt euch, sättigt euch, aber ihr gebt ihnen nicht, was sie brauchen, was nützt das? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er nicht durch Taten bewiesen wird, ist er tot. Aber wer sagt, du hast Glauben, ich habe Taten? Zeig mir deinen Glauben ohne Taten und ich werde dir meinen Glauben mit meinen Taten zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Das ist gut. Auch die Dämonen glauben das und sie zittern. Willst du verstehen, du törichter Mensch, dass der Glaube ohne Taten wertlos ist? Wurde nicht Abraham, unser Vater, von seinen Werken her gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaak auf den Altar darbrachte? Du siehst, dass sein Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte. Und durch seine Werke wurde sein Glauben vollendet. So erfüllte sich die Schrift, Abraham glaubte an Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde als ein Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch durch Taten gerechtfertigt wird und nicht allein durch Glauben. Genauso ist es mit der Prostituierten Rahab. Wurde sie nicht durch ihre Taten gerechtfertigt, als sie die Boten aufnahm und ihnen einen anderen Weg zeigte? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist der Glaube ohne Taten tot. Und jetzt freuen wir uns auf die Auflösung von dir. Also ich bin da über den Text ein bisschen gestolpert auch. Kein Rätsel.
Ich bete. Danke für dein Wort, du guter Gott. Und dass du es immer noch wirksam sein lässt. Dass wir in ihm lesen können, Sätze, die vor langer, langer Zeit jemand aufgeschrieben hat. Und wir dürfen sie hören, wir dürfen sie aufnehmen und du willst und kannst durch sie reden, zu uns, heute, ganz praktisch, ganz konkret. Du kannst jedem Einzelnen das sagen, was gerade für ihn wichtig und dran ist. Und darum bitte ich dich, dass dein guter Geist uns recht hören lässt. Und wir bitten dich, rede du. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben ja eben schon Heiligenstadt gesehen, das Werk auf dem Berg oder am Berg, müsste man eigentlich sagen, weil darüber geht es noch ein wenig höher. Und wir haben vor wenigen Wochen dort, wie jedes Jahr im Oktober, Kirchweih gefeiert. Eine baptistische Gemeinde, eine freikirchliche Gemeinde, die Kirchweih feiert, ist, glaube ich, durchaus ungewöhnlich. Und trotzdem finde ich es immer noch eine hervorragende Idee, die die Gemeinde bei der Einweihung der Christuskirche vor nunmehr 22 Jahren gehabt hat. Denn überall um uns herum, und ich vermute mal hier in Unterfranken ist das auch nicht anders wie in Oberfranken, wird Kerwei gefeiert, oder? Also es geht von April bis Oktober kein Wochenende, wo nicht irgendwo in einem Nachbardorf Kerwa ist. Selbst wenn es da keine Kirche gibt. dann ist es eben Sportler-Kerwa oder Feuerwehr-Kerwa oder was auch immer. Deshalb sagen wir ganz bewusst Kirchweih, so wie das unsere beiden Schwesterkirchen am Ort auch tun. Die eine feiern im Sommer, im Juni, und die andere feiert im Oktober eine Woche oder zwei Wochen, je nachdem, wie das gerade fällt, die Wochenenden im Oktober vor uns. Wir feiern die Kirchweih ein wenig anders als die anderen. Wir feiern sie mit Kultur. Immer freitags oder samstags abends und dann natürlich sonntags den Gottesdienst, aber freitags, samstags abends gibt es ein Konzert oder etwas anderes Kulturelles. Und wir laden die Menschen ein und sie kommen. So etwas lockt die Menschen in die Kirche, auch solche Menschen, die sonst nicht unbedingt den Weg in die Kirche finden. Und ich finde, das ist doch schon etwas, wenn Menschen in die Kirche kommen. Nicht, weil die Kirche als Gebäude oder auch allein der Gottesdienst sie zu Christen machen würde. Das hat Mark Twain übrigens schon mit spitzer Zunge festgestellt, dass ja auch eben ein Mensch, der in eine Garage geht, nicht zum Auto wird. Doch, und ich bleibe nun mal einmal bei dem Bild von der Garage, doch er wird vielleicht inspiriert, sich mit dem Auto auseinanderzusetzen, zu gucken, wie das so funktioniert, was man damit alles so machen kann. Licht anmachen, hupen, ja sogar den Motor starten. Aber das Beste, man kann damit fahren. Raus aus der Garage, ins Leben hinein, die Welt erobern. Kirche ist kein Selbstzweck, schon gar nicht das Gebäude, aber auch nicht die Organisation. Sie hat vielmehr eine Sendung, eine Mission. Was also macht Kirche aus? Diese Frage ist sicher nicht umfassend mit einer Predigt zu beantworten, ja vermutlich nicht einmal mit 52 Predigten, also für jeden Sonntag eine im Jahr. Doch einen Akzent, einen durchaus wichtigen Akzent, setzt unser heutiger Predigttext aus dem Jakobusbrief. Niemand würde vermutlich bestreiten, dass Kirche, dass Gemeinde, Gemeinschaft der an Christus Glaubenden ist. Oder sieht das jemand anders? Nein. Das Wort Kirche kommt aus dem Griechischen, Kyriake, und heißt übersetzt schlicht und einfach dem Herrn gehörend. Also die Kirche, die Gemeinschaft der Menschen, die an Christus glauben, an den Herrn Jesus Christus. Das ist Kirche. Das ist Gemeinde Jesu. Die, die an Jesus Christus glauben als ihrem Herrn und Heiland und Erlöser, als den Sohn des lebendigen Gottes, Mensch geworden am Kreuz, gestorben, am dritten Tage von den Toten auferweckt worden, aufgefahren, lebendig zurückgekehrt eben in die für uns unsichtbare Sphäre Gottes. Und die, die nun eben diesen Glauben miteinander leben, das ist Kirche, das ist Gemeinde. Schauen wir in diesen Text hinein, dann kommt dort das Wort Glaube als Tu-Wort und als Hauptwort 15 Mal vor. Also eindeutig das entscheidende Wort, könnte man denken, im Text. Und trotzdem haben wir so das Gefühl, so richtig gut kommt der Glaube dabei nicht weg. Und damit ist Jakobus über die 1900 Jahre hinweg, als er diese Sätze geschrieben hat, sehr aktuell. Glaube ist bei unseren Zeitgenossen nicht sonderlich hoch im Kurs. Religion insgesamt wird oft kritisch gesehen, aber der christliche Glaube noch einmal im Besonderen. Und Jakobus nennt schon damals, vor also über 1900 Jahren, Gründe dafür, die heute noch genauso zutreffend sind. 2 möchte ich aus dem Text aufgreifen. Glaube an den lieben Gott und Glaube am Sonntag, um dann den sozusagen Lösungsweg, da sind wir bei deiner Lösung, auch nochmal zu entfalten. Nämlich Glaube wirkt. Zum Ersten, Glaube an den lieben Gott. Als das Christentum zur Staatsreligion wurde, setzte sich in der Folgezeit die Säuglingstaufe durch. Menschen wurden nominell Christen, ohne dass sie sich dazu entschieden hätten. Man gehörte eben zur Kirche. Und das war weit bis in die Neuzeit, ja bis ins letzte Jahrhundert, Mitte des 20. Jahrhunderts in unserem Land so. Die Täufer der Reformationszeit wurden dafür verfolgt. Wir haben in diesem Jahr 500 Jahre Täuferbewegung erinnert und gefeiert. Sie wurden dafür verfolgt, weil sie wieder gemeindeüberzeugter Christinnen und Christen sein wollten und deshalb eben keine Säuglinge tauften. Ähnlich ging es den Vätern und Müttern der freikirchlichen Gruppierungen, unter anderem der Baptisten, die sich im 19. Jahrhundert in Deutschland bildeten und die eben auch keine Kinder tauften, und oft genug wurden diese dann zwangsgetauft. Und die Eltern, weil sie sich widersetzten oder weil nicht ordinierte Menschen Abendmahl austeilten, ins Zuchthaus dafür geworfen. Natürlich haben die Kirchen versucht, die Kinder im christlichen Glauben zu erziehen, in den Glauben zu vermitteln. Das Patenwesen ist Ausdruck dieses Bemühens. Der kirchliche Unterricht und die Konfirmation auf protestantischer oder eben die Firmung und Kommunion auf katholischer Seite sollte dazu dienen. Doch im Ergebnis waren viele Menschen zwar gottgläubig, aber eben doch nur in Anführungszeichen im Sinne dessen, was Jakobus hier skizziert. Du glaubst an den einen Gott, das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Glaube also als Dafürhalten, dass es einen Gott gibt. An dafür für Wahrhalten von Glaubenssätzen, die man gelernt und übernommen hat, die aber für das Leben im Alltag keinerlei Bedeutung hatten. Man weiß um eine höhere Macht und hat vielleicht Angst vor ihr. Das war vor allem im Mittelalter das Lebensgefühl der Menschen. Oder man glaubt eben an den lieben Gott. Man weiß, der meint's gut. Solange man sich mit ihm gut stellt und deshalb eben zur Kirche gehören und gelegentlich zumindest auch zum Gottesdienst gehen sollte. Aber dieser Glaube geht einem nicht zu Herzen. Er ist von den Eltern übernommen. Und wahrscheinlich bei denen ja auch schon von deren Eltern und die wieder von ihren Eltern. Es gehört zur guten Tradition. Dieser Glaube prägt moralisch mehr oder weniger. Und in unserer Zeit, denke ich, beobachten wir alle zunehmend weniger das Leben. Nun ist das ja alles erstmal nicht verwerflich. Es hat vielmehr dazu beigetragen, dass wir in einem Land leben können, das von der christlichen Ethik geprägt ist. Indem wir zum Beispiel so ein Grundgesetz haben, das allen Menschen gleichermaßen die Würde zuspricht und deshalb daraus die Glaubens- und Gewissensfreiheit folgt, die die Täufer der Reformationszeit zum Beispiel auch propagiert haben, aber selbst nie in Anspruch nehmen konnten. Wir leben in einem Land, in dem auch aus der christlichen Ethik abgeleitete Pflicht zur Arbeit und der Fortschrittsgedanke eine wichtige Rolle spielen bis heute. Und wir merken in unserer Zeit, dass, weil eben der Glaube immer mehr ins Hintertreffen gerät, immer weniger Menschen mit dieser Grundlage unserer Kultur zu tun haben, der christliche Glaube immer weniger auch in den Inhalten her bekannt ist, dass die sogenannte Generation Z nun so langsam, aber sicher auch eben genau diese Dinge in Frage stellt und sagt, wofür soll ich eigentlich so viel arbeiten? Das macht doch das Leben nicht aus. Wir merken aber auf der anderen Seite, dass dieser Glaube, der selbst gar nicht so lebendig war, so wenig mit dem Herzen geglaubt wurde, dass auch dieser Glaube eben Wirkung gezeigt hat. Er hat zu der Kultur geführt, in der wir sind, mit all den positiven Errungenschaften. Doch die Kehrseite ist eben diese, dass viel der Glaube angesichts der erzeugten Wirkungen, der positiv erlebten Wirkungen nun aber überflüssig erscheint. Der liebe Gott ist in den Köpfen vieler Menschen eine Karikatur. Ein seniler alter Mann, der in seinem Schaukelstuhl irgendwo auf den Wolken sitzt und von ferne die Welt beobachtet, aber mit dieser Welt eigentlich nichts mehr zu tun hat und auch keinen Einfluss hat. Und deshalb denken viele Menschen, es genügt doch, sich darum zu bemühen, die Wirkungen dieses Glaubens zu konservieren, den religiösen Firlefanz, also das, was das eigentlich darunter ausmacht, das Fundament, das können wir doch getrost sein lassen. Der liebe Gott, der Glaube an den lieben Gott als erstes, was Jakobus hier kritisiert. Das zweite ist der Glaube am Sonntag. Vor einigen Jahren gab es im protestantischen Raum die Aktion Glaube am Montag. Ich vermute mal, die eine oder der andere kann sich da noch dran erinnern, oder? Ist das bei euch irgendwie bekannt gewesen? Ja, ne? Also, da richtet es sich an Menschen, die mehr oder weniger regelmäßig noch am kirchlichen Leben teilnahmen, in den Gottesdiensten gingen, vielleicht sogar auch in der Woche irgendwo in einer Gruppe aktiv waren oder sogar mitgearbeitet haben. Jakobus karikiert, überzeichnet das, was Anlass für diese Aktion war. Er schreibt: Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen. Es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen: Geht in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Der Glaube als fromme Parallelwelt, in die man sonntags und vielleicht gelegentlich auch wochentags abtaucht, um sich ein gutes Gefühl und ein gutes Gewissen abholt, bevor man sich dann wieder in die normale Welt zurückbegibt, in der jeder dafür sorgen muss, dass er das kriegt, was er braucht. Ich kann mich an einen Bruder erinnern. In meiner ersten Gemeinde lernte ich ihn kennen. Er war in der Allianzbewegung aktiv, war lange Zeit auch Allianzvorsitzender. Er war wirklich ein frommer Mann. Er konnte beten, herzergreifend und vom Glauben lebendig reden. Er war wirtschaftlich gut aufgestellt, besaß einige Mietshäuser, die er verwaltete und von denen er lebte. Und dann lernte ich Menschen kennen, die bei ihm zu Miete wohnten und die gar nicht so gut von ihm sprachen, die ihn ganz anders erlebten, nicht fromm, sondern knallhart als Geschäftsmann. Und wenn es ums Geld ging, da hörte dann scheinbar alle Frömmigkeit auf. Und diese Menschen redeten entsprechend schlecht, entweder über ihn und bezeichneten ihn als Heuchler, weil sie um sein christliches Engagement wussten, oder warfen gleich den ganzen Glauben und Kirche über Bord und sagten, also wenn das Glaube und wenn das Kirche ist, dann wollen wir damit nichts mehr zu tun haben. Wie gesagt, ich habe diesen Mann durchaus schätzen gelernt. Und ich bin mir sicher, bevor ich jetzt mit einem Finger auf ihn zeige und die übrigen Finger zeigen auf mich, wir alle, im Leben aller Christen, gibt es blinde Flecken. Christen sind keine Heiligen. Nicht der Gestalt, dass sie leben wie Jesus und schon gar nicht der Gestalt, dass sie es allen Menschen recht machen können. Wir können es nicht und wir müssen es auch nicht, bitteschön. Doch christlicher Glaube will immer praktisch werden. Will, soll im Alltag Gestalt gewinnen. Der Lobpreis am Sonntag, so wie wir ihn eben gehalten haben, ist gut, ist richtig, ist wichtig. Doch im Zusammenleben mit den Menschen zeigt sich noch einmal ganz anders und vielleicht ja auch klarer, wes Geistes Kinder die Christen sind. Gottesdienst, dieser Begriff ist ja zumindest zweideutig. Ist uns das bewusst? Ist Gottesdienst der Dienst, den wir an Gott tun? Oder ist der sonntägliche Gottesdienst nicht, und so würde ich das immer sehen, zunächst der Dienst Gottes an uns? Er schenkt uns Raum und Zeit, in der wir ihm begegnen können. Er beschenkt uns dort mit Liebe, mit Glauben, mit guten Gedanken für unser Leben, mit Ermutigung und Trost. Und das nehmen wir nun mit in den Alltag. Und dort feiern wir unseren Gottesdienst, unseren Dienst für Gott. Unseren Dienst für die Menschen. Mit den Menschen, mit denen wir leben, arbeiten, denen wir begegnen. Und damit bin ich bei meinem letzten Punkt und greife damit das Anliegen des Jakobus auf. Glaube wirkt. Ich hatte eine sehr liebevolle Mutter. Sie hat wirklich alles getan, damit ich glücklich aufwachsen konnte. Ich fühlte mich von ihr immer angenommen und geliebt. Egal, was ich angestellt habe, und ich gebe zu, das war nicht gerade wenig, sie hat es mir verziehen. Sie hat an mich geglaubt. Sätze, die andere Kinder von ihren Eltern hörten, wenn du das und das tust, dann hab ich dich nicht mehr lieb. Oder bist nichts und kannst nichts und aus dir wird auch nichts. Die habe ich nie gehört. Und ich habe sie auch nicht unausgesprochen gefühlt. Nun hat meine Mutter, wir waren nicht besonders wohlhabend, mein Vater war kleiner städtischer Angestellter, das Gehalt war nicht gerade immens. Wir konnten leben, gut, einigermaßen gut leben, aber da war nicht viel Geld über. Meine Mutter hat nie etwas für sich ausgeben wollen. Ein Strauß Blumen bekam sie von meinem Vater bestenfalls am Geburtstag. Und so habe ich, als ich ein wenig älter war, von meinem auch nicht gerade üppigen Taschengeld ihr gelegentlich einen Strauß Blumen gekauft. Und sie hat sich immer riesig darüber gefreut. Wer sich von Jesus Christus angenommen und geliebt erfährt, der beginnt auch seine Mitmenschen mit anderen Augen zu sehen. Sie als genauso geliebte Geschöpfe zu entdecken. Wer erfährt, dass Christus ihm vergibt, wenn er etwas verbockt hat, der ist doch selbst jemand, der nun auch anderen gerne vergibt, was sie ihm angetan haben. Mag es noch so schlimm sein. Wer erlebt, wie barmherzig Jesus mit ihm umgeht, der beginnt, sich selbst gegenüber, aber auch den anderen gegenüber barmherzig zu sein. Wer sein Misstrauen allen und auch und vielleicht gerade Gott gegenüber verliert, wer in seinem Herzen beginnen kann, wieder Gott zu vertrauen, der wird auch seinen Mitmenschen zunehmend mit Vorschussvertrauen begegnen können, ihnen wohlwollend entgegentreten. Wer also so diese Liebe Gottes erfahren hat, der wird von einer tiefen Dankbarkeit erfüllt. Sein Herz wird weich. Sein Blick wird geöffnet, wird weit für die Not der Menschen um sich herum. Und aus Dankbarkeit Christus gegenüber wird er gerne anderen etwas weitergeben wollen von dem, was ihm geschenkt wurde, ideell und materiell. Und er wird das nicht tun, um sich dabei bei Gott lieb Kind zu machen. Er wird das nicht tun, um damit Jesus zu gefallen, sondern es ist die Not der anderen, die ihn berührt, weil der Glaube sein Herz doch mit dem Herzen Christi verbindet. Weil sein Herz sich dem Herzschlag Jesu anpassen will. So wird der Glaube aktiv. So lässt der lebendige Glaube an Jesus Christus in Bewegung kommen und in Bewegung bleiben. Jesus hat das mit zwei Bildworten einmal gesagt. Ihr seid das Licht der Welt. Und ihr seid das Salz der Erde. Das ist, so salopp gesagt, unser Job. Dafür sind wir da, in die Dunkelheit dieser Welt das Licht Gottes, das Licht Jesu zu tragen. Wir leben in Zeiten, die wirklich sehr schwierig sind und wir merken, die Komplexität der Zusammenhänge lässt uns selbst manchmal auch uns ohnmächtig fühlen. Wir können, so haben wir den Eindruck, nichts daran ändern. Das mag sein, dass wir faktisch erstmal nichts daran ändern können. Und doch sind wir als Christen die, die eine Hoffnung haben. Weil wir einen Gott haben, von dem wir wissen, dass er eben nicht der liebe Gott auf dem Schaukelstuhl ist, sondern der lebendige Gott, der in diese Welt immer schon wieder hineingewirkt hat. Menschen in die Lage versetzt hat und sie angestoßen hat, tatsächlich etwas zu ändern. Und allein das, dass wir so denken und hoffen und unterwegs sind und diese Hoffnung verbreiten, ändert sich schon etwas. Glaube wirkt. Glaube verändert Leben. Glaube verändert unser Denken und so macht Glaube mutig. So lässt Glaube uns Dinge sehen und anpacken, die wir uns sonst nie getraut, nie zugetraut hätten. So ist doch der Glaube überhaupt erst zu uns gekommen. Aus der fernen Antike und dem fernen Orient in unsere Zeit und in unser ja ursprünglich heidnisches Europa. Wenn damals nicht Gläubige wie Petrus, Thomas und Paulus losgegangen wären, wenn nicht Gläubige wie Bonifatius und Kilian oder wie im 19. Jahrhundert Charles Haddon Spurgeon und Johann Georg Onken oder im 20. Jahrhundert Wilhelm Bosch und Billy Graham die gute Nachricht unter die Menschen getragen hätten, durch die ganze Welt gepredigt hätten, dann säßen wir heute nicht hier. Und wenn nicht Menschen wie Tabitha, von der Tabea, die Diakonie Gruppe in Hamburg und auch in Heiligenstadt und auf Fehmarn ihren Namen hat. Also wenn nicht Tabitha, wenn nicht Johann Hinrich Wiechern, Eduard Schewe, Walter Rauschenbusch oder die beiden von Bodelschwings in Bielefeld und viele, viele andere Menschen, die ein diakonisches Herz hatten, die Not gesehen haben und das sie zur Tat bewegt hätte, dann säßen wir heute nicht hier. Glaube wirkt. Glaube lässt Menschen evangelisieren und diakonisch tätig sein. Das sind die beiden Seiten einer Medaille. Unsere Mission, Evangelisation und Diakonie. Glaube wirkt sich in dieser Mission aus. Und wenn diese beiden Wirkungen nachlassen oder auch wenn auch nur eine dieser beiden Wirkungen vernachlässigt wird, dann fängt unser Glaube an zu kranken. Dann droht er zu sterben, dann droht er ein toter Glaube zu werden. Und davor warnt uns Jakobus, weil er ist, und Jakobus hat wahrscheinlich am Ende des ersten Jahrhunderts gelebt und diesen Brief geschrieben, weil er das gesehen hat, wie in der zweiten und dritten Generation der Christen das nun langsam so wurde. Und er lädt uns ein, auf die Kraft des lebendigen Glaubens zu setzen. Wie war das hier in Haßfurt? Wer hat hier die Gemeinde gegründet? Wer hat dafür gesorgt, dass hier Gemeinde wird und wächst? Wer hat da manchmal vielleicht auch mit schlotternden Knien in Haßfurt auf dem Marktplatz gestanden? Ich spinne jetzt mal, ich weiß nicht, ob es so war. Aber hat da evangelisiert? Wer ist mit zitternden Knien von Haustür zu Haustür gegangen und hat eingeladen zum Gottesdienst? Wer hat irgendwann mal gesagt, da ist so eine, ich weiß nicht, was war das hier, eine Schreinerei? Irgendwie sowas? Bitte? Schuhfabrik. Da ist so eine alte Schuhfabrik, da, der Betrieb ist tot. Sollten wir das nicht kaufen oder erstmal mieten und da könnten wir vielleicht umbauen und Gottesdienst machen? Wer war das? Wer war es in eurem Leben, der euch den Glauben nahegebracht hat? Wo ihr Glauben entdeckt habt und gemerkt habt, das ist nicht nur ein Fürwahrhalten von Glaubenssätzen, von Dogmen, sondern das bewirkt etwas im Leben von Menschen. Und sie haben euch mit ihrem Glauben nachdenklich gemacht, angesteckt, sind euch Vorbild geworden und ihr konntet sozusagen ein Stück an ihrer Seite mitlaufen. Wer ist da alles gewesen? Wir haben Tabea gesehen, also das Familienzentrum. In den 60er Jahren waren es Leute aus evangelisch-freikirchlichen Gemeinden, nicht nur die Baptisten, da waren auch die Brüder dabei. Deswegen korrigiere ich das gerade. Die haben gesagt, Mensch, und interessanterweise nicht erst für die alten Leute, sondern wir müssen was für die Jugend tun. Wir brauchen eine Begegnungsstätte, wo junge Leute sich treffen können, wo sie einfach Freizeit miteinander genießen können und dabei auch den Glauben erleben können, entdecken können. Und haben sich auf die Suche gemacht in der fränkischen Schweiz, wo ja viel Land ist. Und sind dann auf einen schlitzohrigen Bürgermeister getroffen in Heiligenstadt, der mit den Baptisten erstmal gar nichts anfangen konnte. Der hat gedacht, was sind denn das für Spinner? Und dann hat er entdeckt, ne? So Spinner sind die gar nicht. Da steckt irgendwas hinter, das fasziniert mich. Und die können wirklich was bewegen. Und hat mitgeholfen, hat uns dieses Stück Land da oben gegeben. Es waren Magerwiesen, da konnte man eh nicht viel mit anfangen. Also insofern verlor da keiner groß was mit. Und dann ist das losgegangen. Und dann hat dieser Bürgermeister, Sozialdemokrat übrigens, und er ist bei uns im Haus gestorben. Ich habe ihn noch kennengelernt, da war er 100. Und er kam jeden Sonntag sogar noch zu uns in den Gottesdienst, weil er da wenigstens was hören konnte über unsere Anlage. Und ich durfte ihn beerdigen. Also es war mir wirklich eine Ehre. Also dieser Bürgermeister hat dann dafür gesorgt, dass dieser Verein, der sich gegründet hatte, Familienzentrum, dass der von der Bundesregierung damals 2 Millionen Fördergeld bekommen hat, um das da in Gang zu bringen. Wenn da nicht diese Schwestern und Brüder in den Gemeinden gewesen wären, die vom Glauben erfüllt waren, gesagt, da kann was werden, wir wollen was tun, wir müssen was tun, gäbe es uns da oben nicht und ich wäre jetzt nicht hier. Jesus Christus ist der Herr unseres Werks. Jesus Christus ist der Herr eurer Gemeinde. Es ist seine Gemeinde, nicht eure. Es ist sein Werk, nicht die des Vorstands oder des Vereins Tabea oder wessen Menschen auch immer. Es ist der Glaube, der sich an Jesus Christus festmacht, der sich nicht als Werk versteht, weil er weiß, auch der Glaube ist ein Geschenk, das ich mir schenken lassen darf. Aber das ich dann auch auspacken soll. Ihr kennt vielleicht auch solche Geschenke, die man bekommt und irgendwie denkt man schon, komm, stell weg. Und dann steht es im Schrank und steht und steht und wird nicht genutzt. Der Glaube ist ein Geschenk, das ausgepackt werden soll. Aber es ist ein Geschenk, von Gottes Geist ermöglicht. Und dieser Glaube wirkt, dieser Glaube will und wird erfahrbar sein. Er will in deinem und in meinem Leben, in eurem, unserem gemeinsamen Leben als Gemeinde, in eurem hier vor Ort, auch in dem ökumenischen Zusammengehen mit den anderen Gemeinden hier in Haßfurt. Und er will weltweit sichtbar sein und bleiben. Amen.